Wir hören auf den Predigttext Markus 8, die Verse 22 bis 26. Dort geht es um Jesus. Und er, also Jesus, kommt nach Bethsaida. Und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sähe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte Jesus noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken. Und er wurde wiederhergestellt und sah jedermann deutlich. Und Jesus schickte ihn in sein Haus und sprach, du sollst nicht ins Dorf hineingehen, noch es jemand im Dorf sagen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wer behauptet, es sei leicht, den Kern des christlichen Glaubens zu verstehen, der zeigt damit, dass er keine Ahnung hat. Wer meint, die christliche Botschaft sei einfach und Kinderkram, der hat noch nicht wirklich darüber nachgedacht. Genau das Gegenteil ist richtig. Die biblische Botschaft ist zunächst mal schwer zu verstehen. Und die Bibel erinnert uns daran auch auf Schritt und Tritt. Zum Beispiel Psalm 82, Vers 5, da sagt Gott, aber sie erkennen nichts und verstehen nichts, sondern wandeln in der Finsternis. Das ist der Normalfall. Oder Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 5, das Licht leuchtet in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht begriffen. Oder Paulus schreibt in 1. Korinther 2, der normale Mensch versteht nichts vom Geist Gottes. Das ist der Normalfall. Und schlimmer noch, vor 14 Tagen hatten wir nun gesehen, wie das Unverständnis über Jesus bis in den engsten Inner Circle hineinreichte. Die Jünger selbst, also Jesu engste Mitarbeiter und Vertraute, hatten oftmals größte Mühe, den zu verstehen, den sie ihren Meister nannten, ihren Rabbi, ihren Lehrer. Wir haben das ja gezeigt in der Predigt über Markus 8, 11 bis 21, die steht übrigens zur Verfügung. Wenn man Jesus nicht versteht, war der Titel. Und wir sahen, wie blauäugig und wie begriffsstutzig die Jünger bisweilen waren. Die Bibel macht deutlich, es gibt ein Nicht-Verstehen-Wollen und ein Nicht-Verstehen-Können. Und für beides finden wir Beispiele im Neuen Testament. Die Jünger wollten ja verstehen. Und trotzdem waren da gewisse Schranken. Und ganz anders die Pharisäer, die wollten nicht verstehen. Das war ein böswilliges Nicht-Verstehen. Und das ist schon mal eine Frage, die sich an jeden von uns richtet. Verstehst du Jesus? Und wenn nicht, kannst du ihn nicht verstehen? Oder willst du ihn möglicherweise nicht verstehen, weil die Konsequenzen, wenn du ihn verstehen würdest, vielleicht zu unbequem sein könnten? Immerhin haben wir damit schon mal den Erkenntnisgegenstand klar benannt. Wer das Christentum verstehen will, muss Jesus verstehen. Das ist das Zentrum. Er muss verstehen, wer Jesus ist, was Jesus will und was Jesus kann. Und das ist vielen Zeitgenossen nicht klar. Sie denken, wer das Christentum verstehen will, der muss die 10 Gebote verstehen, die christliche Ethik. Dann versteht er, wenn er so weiß, wie er eigentlich leben soll, was das Christentum ist. Andere denken, wer das Christentum verstehen will, der muss sich irgendwie in der Kirche zurechtfinden und ein paar Lieder mitsingen können, vielleicht ein paar Bibelsprüche aufsagen. Und wieder andere denken, wer das Christentum verstehen will, der muss sich erstmal sozial engagieren und wissen, wie man den Armen am besten hilft. Nun, zu all diesen Fragen können wir im Neuen Testament auch viel Hilfreiches und Wichtiges entdecken, aber sie berühren alle nicht den Kern der Sache. Sie sind nicht das Herzstück des Christentums. Das ist nämlich allein Jesus selbst. Und deshalb kreist das Evangelium um diese eine Frage. Und das Hauptproblem der Jünger bestand darin, dass sie nicht ausreichend verstanden haben, wer Jesus ist. Obwohl sie ja schon einiges erfahren und auch einiges verarbeitet und einiges verinnerlicht hatten. Und trotzdem. Nun, für uns Nachgeborene ist das einerseits ein Trost, dass wir mit unseren Fragen zu Jesus nicht ganz allein dastehen. Aber es verschärft auch das Problem. Wenn schon die Jünger Jesus nur sehr begrenzt verstanden haben, wie soll das dann mit uns gehen? Wie wollen wir das dann schaffen? Nun, könnte einer einwenden, muss man denn Jesus unbedingt gründlich verstehen? Muss man das denn überhaupt? Es gibt ja auch viele andere Bereiche, viele andere Themen, viele andere Personen, die mancher ein Leben lang nicht versteht. Man muss eben nicht alles verstehen. Ja, viele Zeitgenossen gehen über die Erde und werden alt, ohne jemals die Relativitätstheorie verstanden zu haben. Man stelle sich das vor. Ja, einige bedauernswerte Mitmenschen werden niemals einen einzigen Satz auf Chinesisch verstehen und sind trotzdem glücklich. Und manch anderer scheitert schon daran, das Geheimnis der Abseitsstellung im Fußball zu verstehen und kann trotzdem, oh Wunder, ein sinnerfülltes Leben führen. Also, die meisten von uns können es sich leisten, weder die Relativitätstheorie noch die chinesische Sprache noch die Abseitsfalle zu verstehen, wenn sie nicht gerade Physiker, Dolmetscher oder Schiedsrichter sind. Ja, das bleibt größtenteils ohne Folgen. Aber können wir es uns leisten, Jesus Christus nicht zu verstehen? Als das Raumschiff Apollo 13, Leute meines Jahrgangs werden sich noch daran erinnern, im April 1970 bei seinem Mondflug nach knapp 56 Stunden schwer beschädigt wurde. Sie erinnern sich, Houston, wir haben ein Problem, ausgelöst damals durch die Explosion eines Sauerstofftanks. Da entwickelte das Team am Boden in Houston eine komplizierte Prozedur, um das Raumschiff und vor allem die Besatzung heil auf die Erde zurückzuholen. Das war so niemals geplant gewesen, die mussten improvisieren. Und jetzt kam es für die drei Astronauten dort oben total darauf an, den Funkverkehr richtig zu verstehen und vor allem das technische Rettungskonzept präzise zu verstehen, mit dem sie zurückgeholt werden sollten. Natürlich, denn sie mussten ja an Bord mitmachen. Und genau diese Dringlichkeit, genau dieser Anspruch, genau diese Sorgfalt steht hinter den Berichten und Konzepten der Evangelien. Wir können es uns nicht leisten, Jesus nicht zu verstehen. Wir können es uns leisten, die Relativitätstheorie nicht zu verstehen. Wir können es uns nicht leisten, Jesus nicht zu verstehen. Wir können es uns nicht leisten, ihn grundlegend falsch zu verstehen, weil unser Leben daran hängt. Und deshalb nimmt sich Jesus gründlich Zeit, um seinen Leuten die wichtigsten Grundlagen nahezubringen. Bis zum großen Finale in Jerusalem bleibt vielleicht noch ein knappes Jahr hier in Markus 8. Vielleicht noch ein knappes Jahr. Die Uhr tickt. Noch befinden sie sich in Galiläa, also im Gebiet des Sees Genezareth. Wir hatten das gesehen, die Zeit der öffentlichen Reden und Auftritte, die Zeit der großen Massenheilung ist dort zu Ende gegangen. Von jetzt an wird Jesus sich vor allem um die Spezialausbildung seiner Jünger kümmern, um sie vorzubereiten auf die Zeit danach. Und wir hatten zuletzt auch noch mal gesehen, wie dringend nötig das war, dass nun die Jünger besonders rangeführt worden sind. Kapitel 8, 18, wo Jesus seine Leute fragt, ihr habt ihr Augen und seht nicht und Ohren und hört nicht? Und Kapitel 8, Vers 21, und er sprach zu ihnen, warum seid ihr denn so unverständlich. Und überlegen Sie mal, die größten Herausforderungen liegen ja noch vor Ihnen. Die Kreuzigung kommt ja erst noch. Die Verfolgung in Jerusalem selbst steht ja noch bevor. Das ist ja alles noch gar nicht passiert. Noch ist Jesus ja mit Ihnen gemeinsam unterwegs. Noch können Sie ihn tagtäglich fragen. Aber was wird erst sein, wenn man ihn dann in Jerusalem verhaften wird und wenn man ihn ans Kreuz nageln wird? Und Jesus weiß ja, was auf ihn zukommt und damit auch auf seine Leute. In dieser Situation wechseln sie mal wieder den Standort dort am See Genezareth und fahren vom Westufer hinüber nach Bethsaida. Das ist im Nordosten des Sees gelegen, wenn Sie so eine Karte Israels vor Augen haben. Im Nordosten gelegen des Sees Genezareth. Und während sie dort ankommen, vielleicht auf dem Weg zu ihrem Quartier, da kommt ein kleiner Trupp von Leuten heran, die einen Blinden im Schlepptau haben. Und was dann passiert, finden sie auf ihrem Gottesdienstzettel vor sich und haben sie auch schon in der Lesung gehört. Und er kommt, also Jesus, nach Bethsaida. Und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Also wir haben schon viele Heilungen im Markus-Evangelium miterlebt, aber dieser Fall hier, Sie werden das sehen, dieser Fall hier hat einige Besonderheiten, die wir bei keiner anderen Heilung finden. Einiges kommt uns natürlich bekannt vor, erinnert uns auch an die Heilung des Taubstummen von Markus 7, dass Jesus den beiseite nimmt, dass da Speichel zum Einsatz kommt, dass Jesus die Hände auf das erkrankte Organ legt, dort waren es die Ohren, hier die Augen, dass er jegliche öffentliche Propaganda vermeiden will. Das ist alles sehr ähnlich. Und es fällt auch wieder auf, wie genau Markus berichtet. Hören Sie da mal richtig rein, wie direkt er uns Leser in das Geschehen hineinnimmt. Auch schon daran, dass im Präsens dieser Bericht beginnt. Und er kommt nach Bethsaida. Also wir werden gewissermaßen live mit hineingenommen. Dieser ganze Bericht atmet das Flair, den Geruch des Augenzeugen. Weil ja Petrus hinter Markus steht. Und Markus und Petrus die entscheidenden Informationen hat. Und auch hochinteressant, schon die Bezeichnung von Bethsaida als Dorf, hier steht im Griechischen das Wort für Dorf, zeigt uns die Präzision. Also Bethsaida, das können Sie übersetzen, so Fischerhausen vielleicht. Ja, Fischerhausen wäre eine ganz gute Übersetzung. Nicht unweit davon hatte die Speisung der 5000 stattgefunden. Bethsaida, das war ursprünglich die Heimat gewesen von drei Jüngern, Petrus, Andreas, Philippus. Und dort in Bethsaida, da war der Kleinherrscher, dieser Provinzfürst Herodes Philippus. Und Herodes Philippus hatte im Jahr 3 vor Christus aus diesem Dorf Bethsaida eine richtige kleine Stadt gemacht. Er hatte diese Stadt genannt Bethsaida Julias, zu Ehren einer der Töchter von Kaiser Augustus. Das konnte nicht schaden, wenn man eine Stadt selber erbaute gewissermaßen und nach dem Kaiser benannte. Das verschlechterte nicht gerade die Karten in Rom. Aber, und das ist jetzt wichtig, diese Dorfstruktur, die war teilweise erhalten geblieben. Das hat Josephus, der Geschichtsschreiber, auch nochmal bestätigt. Und hier ist wahrscheinlich der ältere Dorfkern von Bethsaida gemeint. Also wir würden wahrscheinlich sagen, die Altstadt von Bethsaida. Das ist das Dorf, das hier gemeint ist. Und offensichtlich können einige der Jünger dabei sein, können miterleben, wie Jesus sich um diesen Mann kümmert. Petrus erinnert sich dann daran. Deswegen hat Markus die genauen Informationen. Und jetzt passen Sie auf. Jesus nutzt diese Situation, um den Betroffenen einmal selbst zu helfen, natürlich den Blinden, aber auch um den Jüngern. Gerade in dieser Situation, wo sie so ums Verstehen kämpfen, um den Jüngern gerade in dieser Situation einen starken Anschauungsunterricht zu geben. Im Medizinstudium gibt es ja das, was die Mediziner Bedside Teaching nennen. Dafür ist auch die Medizinische Hochschule hier in Hannover ziemlich bekannt, also dass der Professor dann seine Studenten um ein Krankenbett herum sammelt. Hier in Hannover beginnt das schon im zweiten, dritten Semester, dass dann die Studenten mit drangenommen werden an das Krankenbett und der Professor ihnen gewissermaßen an der Situation selbst zeigt, wie man vorgeht. Und wir haben hier eine ganz ähnliche Situation. Jesus macht Bedside-Teaching. Er nimmt die Jünger mit in diese Situation, das ist jetzt kein Krankenzimmer oder Hörsaal, sondern eben da dieser stille Ort irgendwo am Rande der Altstadt von Bethsaida. Und bei diesem Bedside-Teaching, da sollen die Jünger nicht nur lernen, wie sie anderen helfen können, wie das bei den Medizinstudenten ist, sondern die Jünger sollen an dieser Bedside-Teaching-Situation vor allem erkennen, welche Hilfe sie selbst brauchen und wie Jesus an ihnen handeln will, beziehungsweise an uns. Und deswegen kann man als Titel für diesen Bibeltext nehmen, die Schlagzeile Anschauungsunterricht für Blinde. Also wenn Sie einen Titel suchen, schreiben Sie hin Anschauungsunterricht für Blinde. Und Sie haben es natürlich gemerkt, dieser Titel ist ein Widerspruch, da man Blinden ja keinen direkten Anschauungsunterricht geben kann. Aber der Zusammenhang mit dem Text davor, der zeigt uns, die eigentlich Blinden sind ja die Jünger. Die eigentlich nicht verstehen, sind ja die Jünger. Und sie brauchen diesen Anschauungsunterricht am Beispiel des körperlich blinden Mannes. Anschauungsunterricht für Blinde. Und dann soll uns dieser Titel noch an etwas erinnern. So wie es unmöglich ist, blinden Zeitgenossen Anschauungsunterricht zu geben, ebenso ist es auch unmöglich, einen beliebigen Menschen dazu zu bringen, dass er Jesus erkennt und versteht. So unmöglich ist es, blinden Zeitgenossen Anschauungsunterricht zu geben. Ebenso ist es auch unmöglich, einen beliebigen Menschen dazu zu bringen, dass er Jesus erkennt und versteht, solange man das mit menschlichen Mitteln versucht. Aber es kann trotzdem passieren. Es kann trotzdem passieren, dass einer Jesus erkennt und versteht. Und was dazu erforderlich ist, was wir dazu brauchen, das zeigt uns Markus in diesen wenigen Versen. Und deswegen wollen wir an diesem Text die Frage stellen, was ist nötig, um wieder sehen zu können? Was ist nötig, um Jesus richtig zu erkennen? Das ist die Frage, um die es hier geht. Und er kommt nach Bethsaida und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken. Und er wurde wieder hergestellt und sah jedermann deutlich. Das Erste, was wir brauchen, ist Jesu Nähe zu uns. Das ist also Punkt 1. Wir brauchen Jesu Nähe zu uns. Schauen Sie hin, als der blindete Mann gebracht wurde, da wendet Jesus sich dem zu, als wäre der der Einzige auf der Welt. Als sei er der einzige Mensch, der jetzt zählt. Jesus nimmt ihn an die Hand, weil der schwierig allein gehen kann. Und dann führt Jesus ihn aus dem Dorf heraus, also aus dieser Altstadt von Bethsaida, wahrscheinlich, weil dort ziemlicher Trubel herrschte. Ganz ähnlich haben wir das ja schon bei der Heilung des Taubstummen gesehen, dass Jesus den beiseite nimmt. In anderen Fällen hat Jesus Blinde auch mitten in der Menge geheilt. Ein typisches Beispiel werden wir 2 Kapitel später sehen, in Markus 10, da kommen wir demnächst hin, nämlich der blinde Bartimäus wird geheilt. Wenn Sie sich das mal angucken, Markus 10, ab Vers 46, also da kann man sagen, öffentlicher geht's nicht. Bartimäus sitzt am Straßenrand, die Menge umringt Jesus, er geht auf diesem Weg und der Bartimäus schreit, hilf mir. Und Jesus bleibt stehen und sagt, komm her, und er schmeißt seinen Mantel weg und stürzt irgendwie auf Jesus zu. Und hören Sie, wie das dann ausgeht. Und Jesus sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Und der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Das war alles sehr unkompliziert, sehr öffentlich. Daran sehen wir übrigens, dass Jesus die verschiedenen Menschen, selbst wenn sie das gleiche Problem haben, also Bartimäus blind hier und unser Mann blind, dass Jesus die nicht so nach einem unpersönlichen Standardraster behandelt, so eine 0815-Methode, für jeden die gleiche, sondern wir sehen, wie Jesus auf jeden dieser beiden und auch auf all die anderen persönlich eingegangen ist. Das war für seine Jünger eine ganz wichtige Lektion. Er geht auf jeden ein. Wir brauchen Jesu Nähe zu uns. Und dieser Mann, der brauchte das offensichtlich, dass Jesus ihm Zeit gegeben hat, dass Jesus ihn an die Hand nimmt, ihn da rausführt. Man wüsste gerne, was die beiden miteinander gesprochen haben, als Jesus ihn vor das Dorf führte. Jesus wird ja kaum schweigend mit dem da langmarschiert sein. Wir brauchen Jesu Nähe zu uns, wenn wir sehen werden wollen, wenn wir ihn verstehen wollen. Schauen Sie, für den Heilungsvorgang selbst wäre das überhaupt nicht erforderlich gewesen, diese Nähe. Jesus konnte Kranke auch aus der Ferne heilen. Das haben wir zum Beispiel beim Hauptmann von Kapernaum, als dessen Knecht krank war. Und er sagt zu Jesus, du brauchst gar nicht in mein Haus zu kommen, ein Wort genügt, wenn du es hier sprichst. Und Jesus spricht das Wort und macht diese Fernheilung. Also das musste nicht sein, dass Jesus, um jemanden zu heilen, so nah an ihn dran war. Und doch hat er in vielen Fällen die Kranken berührt und ihnen damit auch eine besondere Nähe geschenkt. Das sehen wir hier in Vers 23. Dieser Speichel, das galt im Judentum teilweise als Medizin, aber Jesus benutzt das, um zu sagen, meine Heilung kommt wirklich von mir zu dir. Ich gebe etwas von mir selbst für dich, damit du gesund wirst. Das war ein Symbol. Und dann sehen wir hier, Jesus legt ihm die Hände auf und wir sehen es in Vers 25 nochmal, dass er dann die Hände direkt auf die Augen legt. Wir brauchen Jesu Nähe zu uns. Und wissen Sie, Jesu Berührung zählt umso mehr, als der blinde Mann in seinem jüdischen Umfeld wahrscheinlich als unrein galt. So jemanden berührte man nicht, den fasste man nicht an, bei dem steckte man sich nicht an, der galt als unberührbar. Viele werden seine Krankheit für eine Strafe Gottes gehalten haben, für einen Fluch. Lieber Abstand halten, ja nicht angesteckt werden. Aber Jesus hat sich beständig über diese menschlichen, religiösen Regeln hinweggesetzt. Können wir durchs ganze Markus-Evangelium verfolgen. Markus 1, Vers 31, ne? Die Schwiegermutter des Petrus, krank. Und was steht da? Er trat hinzu und ergriff ihre Hand. Markus 1, 41, der Aussätzige. Oh, keiner will ihn anfassen. Und was macht Jesus? Er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, sei gereinigt. Markus 3, Vers 10. Alle, die eine Plage hatten, also irgendeine Krankheit, drängten sich an ihn heran, um ihn anzurühren. Die haben irgendwie sich an ihn randrängen wollen. Die wollten die Berührung. Und Jesus hat das zugelassen. Jesus hat das nicht abgewehrt. Jesus hat keine Absperrungen um sich aufbauen zu lassen. Jesus hatte keine Security, die Leute von ihm ferngehalten haben. Jesus hat keine Container aufstellen lassen, die ihn von der Volksmenge abgeschirmt haben. In Markus 6, Vers 56 steht, alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Verstehen Sie, Jesus hat sich nahbar gemacht. Jesus hat gesagt, ich bleibe euch nicht fern und ihr müsst mir nicht fernbleiben. Und genauso hat er es hier gemacht. Er rührt den an, er arbeitet mit diesem Speichel symbolisch. Er geht dann nochmal mit seinen Händen an die Augen. Und damit hat er den Jüngern, die ja bei diesem Bedside-Teaching dabei standen, eine wichtige Wahrheit gezeigt. Er hat gesagt, ihr braucht meine Nähe. Wir, liebe Gemeinde, brauchen Jesu Nähe zu uns, wenn wir ihn wirklich verstehen wollen. Wir brauchen die Nähe Jesu, wenn wir sehend werden wollen. Und so wie Jesus den Blinden an die Hand nimmt, um ihn zu führen, so hat Jesus dann später auch seine Jünger an die Hand genommen, um ihnen geduldig die ganze Wahrheit aufzuschließen, die sie brauchten. Schritt für Schritt, immer wieder erklärt, immer wieder erklärt, immer wieder geduldig. Und auch in den kommenden Wochen hat er das wiederholt getan, in den kommenden Monaten bis zum großen Finale in Jerusalem. Und schauen Sie, diese Nähe zu Jesus, die brauchen die heutigen Nachfolger, die brauchen wir genauso. Ja, und es ist möglich, diese Nähe zu Jesu zu haben in einem ganz nüchternen Sinn. Das hat überhaupt nichts mit spiritueller Einbildung zu tun oder mit irgendwelchen Gefühlsaufwallungen, die man inszeniert. Sondern diese Nähe zu Jesus, das gehört gewissermaßen zu den Innenansichten des Christseins. Das haben sich die Christen nicht ausgedacht oder ausgesponnen. Nun kommen wir mal zusammen, singen ein paar Lieder und dann meinen wir wären Jesus nah. Das wäre ja nichts als Selbstbetrug. Sondern Jesus hat versprochen, er hat gesagt, am Ende nach der Auferstehung, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das hat er seinen Leuten zugesagt. Und das weitere Neue Testament hat das bestätigt. Ich will Ihnen nur einen Vers dazu vorlesen aus Hebräer 4. Dieses Kapitel hatten wir ja letzten Sonntag schon mal gewissermaßen zum Studium da. Und in Vers 15 und 16, das haben wir nicht gelesen, da sagt der Hebräerbrief über Jesus, er vergleicht ihn mit dem hohen Priester, also diesem Oberpriester aus dem Alten Testament und sagt, eigentlich ist Jesus der viel bessere hohe Priester. Und dann sagt er, wir haben nicht einen hohen Priester, Hebräer 4, Vers 15, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechter Zeit. Also, er sagt, Jesus ist uns nahe gekommen. Und Sie haben das gehört, er verwendet hier eine doppelte Verneinung. Eine doppelte Verneinung verwendet man immer, wenn man eine Sache besonders betonen will. Er sagt hier, wir haben keinen hohen Priester, der nicht mit uns mitleiden könnte. Das heißt, wir haben einen, der ganz, ganz, ganz innig mit uns mitleidet. Wir haben einen, der uns wirklich versteht, der uns wirklich nahe ist, der Mitleid hat mit unserer Schwachheit. Da steht im Griechischen das Wort Sympatheo und daher kommt unser Wort für Sympathie natürlich. Mitleid mit unserer Schwachheit. Schwachheit meint hier nicht Sünde, sondern unsere Schwachheit gehört zu unserem Menschsein, dass wir verletzlich sind, dass wir angreifbar sind, dass wir ganz natürliche Grenzen haben, dass wir Hunger haben, Durst haben, dass wir arm werden können, Schmerzen haben, Trauer haben. Und der Hebräerbrief sagt, er versteht uns. Er ist uns nah. Keiner versteht uns so gut wie Jesus, weil er das ja selber erlebt hat. Ich bin einsam, er war es noch viel mehr. Ich bin verachtet, er war es noch mehr. Ich leide Schmerzen, er litt noch mehr. Am Grab von Lazarus, da hat ihn die Trauer fast zerrissen. Im Garten Gethsemane hat Jesus vor Angst Blut und Wasser geschwitzt. Keiner von uns kann so völlig verstehen, wie es uns geht. Wie Jesus, er versteht uns, er ist uns nah. Wir brauchen die Nähe von Jesus, das ist das Erste. Bush Tucker war ein Prediger in den Vereinigten Staaten. Er arbeitete mit der Heilsarmee zusammen in Chicago. Und eines Abends predigte Bush Tucker dort in ihrer großen Versammlungsstätte vor vielen Menschen genau über diese Wahrheit, dass Jesus mit uns mitleidet, dass Jesus uns immer versteht. Und hinterher kam ein verbitterter Mann auf ihn zu. Und er sagte, Mr. Tucker, das kann nicht sein, was Sie da sagen über den mitleidenden, verständnisvollen Gott, wenn Ihre Frau, so wie meine, kürzlich erst gestorben wäre. Und wenn ihre Kinder zu Hause nach der Mutter weinen würden, dann würden sie sowas nicht mehr erzählen. Hören Sie auf. Und er ging weg. Einige Tage danach wurde Bustakas Frau durch ein tragisches Eisenbahnunglück getötet. Und dann brachten sie ihren Leichnam nach Chicago. Und dort in dieser selben Veranstaltungshalle fand dann das Memorial für sie statt, also so eine Art Trauergottesdienst, Gedächtnisgottesdienst. Und dann war der Gottesdienst vorbei und Bustaka kam so dieser Gedanke, dass er noch was sagen müsste. Und dann stellt er sich neben den Sarg und sagt, vor wenigen Tagen war hier ein Mann, der mir gesagt hat, dass seine Frau gerade gestorben sei und seine Kinder auch so verzweifelt wären. Und er hat gesagt, ich würde nicht mehr sagen können, dass Christus uns versteht, dass Christus Mitleid mit uns hat, dass Christus wirklich, wirklich genügt, um uns zu trösten und uns nicht allein zu lassen, wenn ich so etwas erleben würde. Und wenn dieser Mann jetzt hier ist, es war eine große Menschenmenge, wenn dieser Mann jetzt hier sein sollte, dann will ich ihm sagen, dass Jesus doch für mich sorgt. Mein Herz ist gebrochen, es ist wie zerquetscht. Aber mittendrin ist ein Lied in diesem Herzen und das hat Jesus da hineingelegt. Und ich möchte diesem Mann sagen, dass Jesus mich wirklich tröstet und dass es wahr ist, dass er für seine Leute sorgt. Der Mann kam nach vorn, er war wirklich da in dieser Veranstaltung. Und dort vorne neben dem Sarg von Takas Frau sprachen sie miteinander und beteten dann miteinander. Und auch dieser Mann vertraute Christus sein Leben an. Wir brauchen Jesu Nähe zu uns. Das ist das Erste. Und dann zeigt uns dieses Bedside-Teaching ein Zweites. Zweitens, wir brauchen Jesu Geduld mit uns, wenn wir unsere Blindheit überwinden wollen. Wir brauchen Jesu Geduld mit uns. Überlegen Sie, die Zeit der öffentlichen Heilung am See Genezareth war ja eigentlich vorbei. Und trotzdem hat Jesus diesem Mann so viel Zeit gewidmet, wie der gebraucht hat. Es wäre schneller gegangen, wenn Jesus diese Heilung gleich vor Ort abgemacht hätte, dann hätte er Ruhe gehabt. Aber er hat ihn genommen, hat ihn aus dem Dorf rausgenommen, weil der das brauchte. Und Jesus hat den Mann auch in diesen Heilungsprozess mit hineingenommen. Er hat ihn zunächst gefragt, er hat gesagt, siehst du schon? Und dann hat er ihm zum zweiten Mal, hat ihm dann die Hände direkt auf die Augen gelegt. Und die gleiche Geduld wie gegenüber diesem Mann zeigt Jesus auch gegenüber seinen Jüngern. Und auch das wird hier an diesem Zusammenhang deutlich. Das muss ich Ihnen unbedingt zeigen. Jesus verhält sich gegenüber seinen Jüngern wie ein geduldiger Lehrer. Ich denke, wir alle hatten geduldige Lehrer und ungeduldige Lehrer. Ne? So die ungeduldigen Lehrer Mathe oder Latein, die haben gesagt, also Leute, ich erkläre die Sache jetzt einmal. Und wer es dann noch nicht kapiert hat, der muss sehen, wie er klarkommt, der muss sich irgendwie selber drum kümmern. Und dann hatten wir geduldige Lehrer. Einige Lehrer sitzen auch hier, die freuen sich jetzt. Einige geduldige Lehrer, und die haben den Schülern mindestens 2 Durchgänge gewährt und haben es nochmal erklärt. Und Markus zeigt uns in seinem Evangelium, Jesus gewährt den Jüngern mindestens 2 Durchgänge. Auch deshalb hat er wahrscheinlich zweimal, und zwar an 2 verschiedenen Orten, eine große Brotvermehrung durchgeführt. Speisung der 5.000, Speisung der 4.000. Für die Jünger war das wie ein 2-mal gehaltenes Seminar. Und schauen Sie hin, nach der Speisung ging es jeweils nach der gleichen Methode weiter. Also Speisung der 5000, Markus 6, Vers 31 folgen. Das ist Schritt A, die Speisung. Dann Schritt B, Diskussion mit den Pharisäern, über die Tradition der Ältesten in dem Fall. Schritt C, 2 Heilungen, unter anderem des Taubstummen. Und Schritt D, dann das Ergebnis, eine neue Erkenntnis über Jesus. Da heißt es dann am Ende dieses Durchgangs, am Ende von Kapitel 7, dass die Leute über alle Maßen erstaunt waren und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen macht er reden. Also Schritt A, Speisung, Schritt B, Diskussion mit den Pharisäern, Schritt C, die Heilung, Schritt D, die Erkenntnis über Jesus. Das war Nummer 1. Und dann lässt Jesus seine Jünger den gleichen Zyklus nochmal durchlaufen. Das ist die Speisung der 4000 in Kapitel 8. Und dann Schritt B, die Diskussion mit den Pharisäern wieder. Diesmal geht es um die Zeichenforderung. Schritt C, wieder ein Wunder, eine Wunderheilung hier, die Heilung unseres Blinden. Und Schritt D, eine neue Erkenntnis über Jesus. Petrus wird sagen, du bist der Christus. Also Jesus lässt die Jünger gewissermaßen zweimal diesen Zyklus durchlaufen. Großspeisung, Diskussion mit Pharisäern, Heilung, Erkenntnis über Jesus. Auch darum zweimal die Speisung. Zweimal verordnet Jesus seinen Jüngern die gleiche Abfolge. Und jedes Mal mündet das Seminar in eine neue Erkenntnis über ihn. Einmal in 7,37, er hat alles wohlgemacht. Und in 8,27, du bist der Christus. Und wer meint, damit sei der Lernprozess erstmal in Schwung gekommen und von jetzt an würde so alles reibungslos laufen und alles so weiterlaufen? Der hat sich getäuscht. Wir brauchen Jesu Geduld mit uns. Denn die schwierigste Lektion steht den Jüngern zu diesem Zeitpunkt ja erst noch bevor. Wir werden das nächsten Sonntag schon sehen, wie es noch in Kapitel 8 mit der Vorbereitung auf diese schwierigste Lektion weitergeht. Ich deute das hier nur an. 8,31. Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen, also Jesus müsse viel leiden und von den ältesten und obersten Priestern verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Und er redet das Wort ganz offen. Wie ist die Reaktion? Petrus nimmt ihn beiseite und sagt, bloß nicht, Herr. Erster Versuch. Nächstes Kapitel, Kapitel 9, Vers 31, das zweite Mal die Leidensankündigung. Da heißt es, denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände des Menschen ausgeliefert, sie werden ihn töten, nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Reaktion? Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Aller guten Dinge sind drei. Nächstes Kapitel, 10, 32. Sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem. Und dann nimmt er die Zwölf noch mal beiseite und fängt an, ihnen zu sagen, was mit ihm geschehen wird. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und sie werden ihn töten und zum Tode verurteilen und den Heiden ausliefern. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Reaktion? Zwei Jünger, Jakobus und Johannes, treten herzu und sagen, Herr, was für eine Ehrenstellung werden wir später mal in deinem Reich haben? Auch wieder nichts kapiert. Verstehen Sie, das waren die Jünger zu der Zeit. Wir brauchen Jesu Geduld mit uns. Und in dieser Tradition geht es dann munter weiter bis zum Ende des Markus-Evangeliums. Und trotzdem sind es dieselben Leute, die einige Wochen später dann das Römische Reich mit der Botschaft von Jesus durchsetzen. Die das ganze römische Imperium in Aufwallung bringen, weil sie es dann begriffen haben. Und Jesus als den Sohn Gottes verkünden. Wir brauchen Jesu Geduld mit uns. Verstehen Sie, das gilt bis heute. Wie viel Geduld hat Jesus mit jedem Einzelnen von uns gehabt, bis wir mal zum Glauben kamen? Bei einigen ging das ein bisschen schneller, bei anderen dauert es länger. Wie viel Geduld hat Jesus mit uns, nachdem wir zum Glauben gekommen sind? Ich las diese Woche von einer älteren Dame aus Mexiko, die hat sich bekehrt mit 92 Jahren. Überlegen Sie mal, mit 92 Jahren hat sie sich zu Jesus bekehrt. Angelina heißt sie, Mexico City. Bekam Kontakt zur Grace Christian Church dort. Und fängt plötzlich an, die Predigten zu hören. Also so ähnliche Predigten, wie sie hören. Und sie merkt, Menschenskinder, meine ganze Kirchlichkeit, mein ganzer Katholizismus, alles so, meine guten Werke und so, das ist es offensichtlich noch nicht. Ich brauche Jesus. Und plötzlich begreift sie, wer Jesus ist. Und dass Jesus für sie am Kreuz starb und dass sie die Vergebung von Jesus braucht. Und sie hat dann in ihrem persönlichen Zeugnis gesagt, I started to know him. Ich begann, ihn kennenzulernen. Und dann hat sie sich öffentlich dazu bekannt. Das ist noch nicht lange her. Mein Leben gehört Jesus, er ist mein Retter, weil er am Kreuz für mich starb. Wie viel Geduld hat Jesus mit dieser Mexikanerin bewiesen? Sie wurde 92 und dann wurde ihre Blindheit geheilt. Zugleich sagt die Bibel, dass wir Gottes Geduld nicht mutwillig herausfordern dürfen. Kein Mensch weiß ja, wie lange Gott ihn ruft. Kein Mensch weiß, wie lange Gott ihm die Tür gewissermaßen offen hält. Und ich erinnere nochmal an Hebräer 4 vom letzten Sonntag, wo Gott uns zuruft durch dieses Bibelwort. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Heute ist das Heute. Heute ruft Gott. Aber keiner weiß, ob es morgen noch ein Heute für ihn geben wird. Das ist das Zweite, was wir brauchen, wenn unsere Blindheit und Begriffsstutzigkeit überwunden werden soll. Wir brauchen Jesu Nähe zu uns und wir brauchen Jesu Geduld mit uns. Und dann zuletzt zeigt uns Jesus in diesem Bedside-Teaching eine dritte Lektion. Und damit, liebe Gemeinde, kommen wir am Schluss zu der spannendsten Frage dieses Ereignisses. Denn hier in diesen Versen, da stoßen wir auf etwas, das es sonst bei keinem anderen Wunder im ganzen Neuen Testament gibt. Lesen wir noch einmal diese kurzen Verse, ab Vers 23. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken. Und er wurde wieder hergestellt. und er sah jedermann deutlich. Das ist das einzige Mal, dass Jesus einen Menschen in zwei Stufen heilt. Und diesen Bericht gibt es auch nur hier bei Markus. Typisch für Jesus ist ja eigentlich das Gegenteil. Also was wir bei Bartimäus gesehen haben. Heilung auf einen Schlag. Ja, wenn Jesus Menschen heilt, dann geschieht das in der Regel mit einem Wort. Jesus redet ein Wort und wie die Engländer sagen, instantaneously, also sofort ist der Betreffende gesund, 100% gesund. Das ist der Normalfall. Einmal noch schickt Jesus einen Menschen zum Teich Siloa, das ist in Johannes 7, da sagt er, geh hin und wasch dich und dann wäscht er sich und ist sofort gesund. Aber nur hier in Markus 8 legt Jesus selbst zweimal die Hand an. Und schauen Sie mal hin, Jesus betont diese zwei Schritte noch, indem er den Blinden nach dem ersten Schritt fragt, ob er jetzt etwas sehe. Ne? Legt ihm die Hände auf und fragt ihn, ob er etwas sehe. Stellen Sie sich mal diese Situation vor. Und die Formulierung zeigt schon, dass Jesus natürlich weiß, dass die Heilung noch nicht abgeschlossen ist. Und darum ist es auch keine Überraschung, dass der Mann dann die Antwort gibt, die er gibt. Und er blickt auf und sprach, ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Das zeigt übrigens, dass der früher schon mal gesehen haben muss. Er kann das zuordnen. Und in Vers 25 steht ja auch, dass Jesus ihn wiederhergestellt hat. Also er hat ihn gewissermaßen wieder gesund gemacht. Ich sehe Menschen, als wären es Bäume. Und der hatte mal gesehen und dann war er offensichtlich erkrankt. Wir wissen nicht, was das genau war. Das kann eine massive Trübung von Hornhaut oder Linse gewesen sein. Das kann ausgelöst worden sein durch eine schwere Entzündung, durch eine Verätzung, durch einen Unfall. Das kann auch denkbar sein, dass die Netzhaut erkrankt ist oder der Sehnerv. Das wissen wir nicht, aber irgendwann hatte ihn die Nacht umfangen. Irgendwann war es dunkel um ihn geworden. Und jetzt wird ihm das Licht neu geschenkt. Und Jesus bringt diese Heilung dann zum Abschluss in Vers 25. Er legt noch einmal die Hände auf seine Augen. Und dann steht hier eigentlich wörtlich, in der Übersetzung heißt es, er ließ ihn aufblicken, eigentlich steht da wörtlich, er konnte scharf sehen, das ist die bessere Übersetzung. Jesus legt die Hände auf seine Augen und er konnte scharf sehen. So übersetzt man das am besten. Und Markus macht jetzt durch seine Wortwahl etwas völlig zweifelsfrei. Er macht nämlich völlig klar, dass diese Heilung vollständig gelungen ist. Schauen Sie hin. In Vers 24 heißt es, der Mann blickte auf zu Jesus. Er schlug die Augen auf. In Vers 25 heißt es zunächst, er blickte scharf. Er konnte scharf sehen. So übersetzt man das am besten. Und das Ergebnis war, er war wiederhergestellt und er sah alles ganz deutlich. Markus will das ganz sichern, dieses Ergebnis. Es sind drei verschiedene griechische Wörter, die er hier für sehen verwendet. Anablepo, diableppo und embleppo. Erst blickt der Mann auf zu Jesus, dann stellt er gewissermaßen scharf. Er konnte scharf sehen. Und dann zuletzt heißt es, er sah alles ganz deutlich. Der Blick wird immer klarer. Das ist so wie beim Autofokus eines Fotoapparats. Ja? Am Ende steht ein total scharfes Bild. Der Augenarzt würde sagen, es gibt jetzt völlige Normalsichtigkeit, also Emmetropie. Völlige Normalsichtigkeit, alles perfekt. Und wozu der Arzt höchstmögliche und höchst moderne Brillentechnik einsetzt, das macht Jesus hier direkt am Auge. Der Schöpfer legt selbst Hand an. Und jetzt kann der Mann alle fixierten Gegenstände in der Ferne und in der Nähe glasklar erkennen, und zwar ohne Brille. Das ist beneidenswert. Ich habe einen Augenarzt gebeten um seinen Kommentar zu diesem Text. Und er hat mir geschrieben, medizinisches Ergebnis dieser Heilung durch unseren Herrn, volles Sehvermögen mit 100%iger Sehschärfe. So sagt es der Augenarzt. Und das muss der natürlich auch erstmal verarbeiten. Dieser Blinde, der jetzt plötzlich kein Blinder mehr ist. Er ist nicht mal mehr Brillenträger. Ja, Vers 26. 20. Und er schickte ihn in sein Haus und sprach, du sollst nicht ins Dorf hineingehen, noch ist jemand im Dorf sagen. Jesus will jetzt keinen Auflauf der Schaulustigen. Wer Jesus wirklich suchte, der hatte in den letzten Monaten dazu wahrlich genügend Gelegenheit. Jetzt muss er diesen Mann schützen. Jetzt muss der das erstmal verarbeiten. Und sehen Sie, das Einzigartige bei dieser Heilung, nur in diesem einen Falle in Bethsaida, heilt Jesus ausdrücklich, nicht in einem Akt, nicht mit einem Wort, sondern schrittweise, sukzessive. Obwohl Jesus, wir wissen, dass es anders könnte. Also muss er einen Grund dafür haben. Dieser Grund, warum Jesus hier in zwei Stufen vorgeht, wird nicht ausdrücklich genannt. Aber ich denke, Sie ahnen schon, das drängt sich ja auf. Wenn wir den Zusammenhang beachten, in dem Markus das berichtet, wo Jesus seinen Jüngern, die noch vieles über ihn nicht kapieren, wie Jesus ihnen schrittweise den Blick öffnet. Wie Jesus nach und nach ihre Blindheit lichtet, und das wird ja in den nächsten Wochen weitergehen. Wie Jesus ihnen Step by Step, Schritt für Schritt die Augen öffnet. So dass Petrus 3 Verse später dann sagen wird, du bist der Christus. Da konnte er scharf sehen. Da sah er alles ganz deutlich. Und damit, liebe Gemeinde, haben wir am Ende das Dritte, was wir brauchen, um unsere Blindheit über Jesus zu überwinden. Wir brauchen Jesu Nähe zu uns. Wir brauchen Jesu Geduld mit uns. Und wir brauchen Jesu schrittweises Augenöffnen an uns. Das ist das Dritte. Wir brauchen Jesu schrittweises Augenöffnen an uns. Und ich meine, es ist höchstwahrscheinlich, dass Jesus darum in diesem Fall eine Stufenheilung praktiziert hat. Als Anschauungsunterricht für uns Blinde. Damit wir das verstehen, wir brauchen Jesu schrittweises Augenöffnen an uns. Auch nachdem wir Christen geworden sind, brauchen wir das noch. Es ist nicht so, da bist einer Christ geworden und sagt, okay, dann kann ich jetzt die Bibel zuklappen, weil ich alles weiß. Nein, jetzt geht's erst los. Jetzt fängst du erst an, die Bibel in ihrem großen Zusammenhang zu verstehen, ja? Und doch, die Behandlung unserer Sehfähigkeit haben wir eben nicht in unserer eigenen Hand. Wir können das nicht so machen, ja, mit Fingerschnippen. Wir können das nicht aus eigener Kraft erzwingen. Wir können unsere Augen nicht selber heilen, dadurch, dass wir mal ein bisschen blinzeln. Sondern, liebe Gemeinde, wir sind darauf angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, dass Jesus uns behandelt. Dass Jesus an uns wirkt. Hier steht in Vers 25 ausdrücklich, er wurde wiederhergestellt. Er wurde wiederhergestellt. Der Blinde hat das gebraucht, dass Jesus an ihm handelt. Die Jünger haben das gebraucht, dass Jesus an ihnen gehandelt hat. Die hatten die ersten Schritte im Glauben schon getan. Das lag schon 2 Jahre zurück. Die waren ja bereits umgekehrt. Die hatten Jesus ihr Leben anvertraut. Die hatten sich seine Herrschaft unterstellt. Und trotzdem waren sie oft noch ganz schön verwirrt, irritiert. Trotzdem waren sie darauf angewiesen, dass Jesus sie an die Hand genommen hat, wie diesen Blinden, und ihnen schrittweise die Augen geöffnet hat. Vor allem für Jesus selbst. Und genauso ist es geblieben in der Gemeinde Jesu bis heute, bis zu uns. Jesus hat mal gesagt in Johannes 16, es kommt der Tag, da werdet ihr mich nichts mehr fragen. Es kommt der Tag, da werdet ihr mich nichts mehr fragen. Aber dieser Tag liegt in der Zukunft, wenn wir dann ganz bei ihm sind. Aber bis dahin, und das ist ganz normal, bis dahin müssen wir uns noch durch manches Dickicht hindurchkämpfen. Jeder von uns. Jeder von uns hat bestimmte Fragen, die er nicht versteht und noch nicht gelöst hat. Und auch bestimmte Punkte, wo er nicht weiß, warum handelt jetzt Jesus so an mir und nicht anders. Wir müssen da noch durch. Einmal kommt der Tag, da müssen wir nichts mehr fragen, aber noch fragen wir. Und darum brauchen wir Jesu Nähe zu uns, wir brauchen Jesu Geduld mit uns und wir brauchen Jesu schrittweises Augenöffnen an uns. Und unser großer Vorteil gegenüber den Jüngern besteht darin, dass wir schon auf die Kreuzigung und auf die Auferstehung zurückblicken können. Die können das in dem Moment noch nicht. Das liegt noch ein Jahr in der Zukunft, aber wir können es. Und wir, wie die dann später ja auch, wir sehen das große Ganze, dass Jesus am Kreuz sterben musste, weil wir einen brauchten, der stellvertretend für uns die Strafe auf sich nahm. Dass Jesus den Tod und die Schuld auf diese Weise besiegen musste. Und dann mit seiner Auferstehung bewiesen hat, er ist wirklich der Herr und seine Vergebung unserer Schuld ist gültig. Und wer sich an ihn wendet, der wird gerettet. Und auch wir müssen füreinander erbitten, was Paulus seinerzeit für die Christen in Ephesus erbeten hat. In Epheser 1, da bittet er nämlich um erleuchtete Augen eures Verständnisses. Die waren schon Christen, die hatten schon den Heiligen Geist. Aber Paulus schreibt in Epheser 1, Vers 17, darum lasse ich nicht ab, in meinen Gebeten an euch zu denken, Vers 16 und jetzt Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes ist, damit ihr wisst, was er euch geschenkt hat. Ich bete dafür, ihr Epheser, ich bete dafür, ihr Hannoveraner, dass der Herr euch erleuchtete Augen gibt. Wir brauchen Jesu schrittweises Augenöffnen an uns. Vielleicht sagen jetzt einige von Ihnen, Moment mal, soweit bin ich noch gar nicht. Ich bin überhaupt noch nicht auf dem Weg mit Jesus wie diese Jünger. Für mich ist nicht nur einiges unklar, sondern fast alles. oder zumindest das meiste. Ich sehe nicht mal Menschen wie Bäume, ich sehe nur dicke Fragezeichen. Wenn das so sein soll, dann würden sie ja wirklich ziemlich blind in ihre Zukunft gehen. Aber dicke Fragezeichen wären immerhin schon mal ein Anfang. Stellen Sie Fragen über Jesus, das ist richtig. Und noch besser, stellen Sie am besten Ihre Fragen an Jesus. Wenn es Jesus wirklich gibt und nur dann kann er Ihnen helfen, dann wird er dafür sorgen, dass Sie irgendwie die Antwort bekommen. Bitten Sie Jesus darum, Ihnen die Augen zu öffnen. Bitten Sie Jesus darum, Ihre Blindheit zu überwinden. Und suchen Sie die einzige Lichtquelle auf, an die Jesus uns gewiesen hat. Und das ist die Bibel. Jesus hat in Johannes 5 gesagt, sie ist es, die von mir zeugt. Das heißt, wenn du mich kennenlernen willst, wenn du wirklich eine rationale, eine substanzielle, eine solide Antwort suchst, dann musst du hier nachlesen. Sie ist sie, von mir zeugt. Und wenn sie losgehen, wenn sie dieses Experiment machen, dann haben sie gute Aussichten. Denn Gott hat wiederholt versprochen, dass er unsere Augen öffnen will. Haben wir ja gehört im Psalm 146. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr macht die Blinden sehend. Wie viel Sehnsucht, wie viel Verlangen haben Sie danach, Klarheit über Jesus zu bekommen? Sie können natürlich auch sagen, ich warte bis 92. Aber das Risiko dürfte auf der Hand liegen. Verstehen Sie, wir können es uns nicht leisten, in dauerhafter Blindheit über Jesus zu leben. Und wir können es uns erst recht nicht leisten, in Blindheit über Jesus zu sterben. Gottes Wort sagt sehr deutlich, dass es nur ein Entweder-Oder gibt. Es gibt nur Himmel oder Hölle. Es gibt nur Rettung oder Verlorenheit. Und es gibt dieses Zeitfenster, das er öffnet, in dem wir ihn finden können. Letzte Überlegung, vielleicht hört diese Predigt jemand, der körperlich blind ist. Vielleicht blind geboren oder durch eine Krankheit erblindet wie unser Mann hier. Jesus hat nicht versprochen, dass er jede körperliche Blindheit auf dieser Erde heilen wird. Das hat er nicht versprochen. Aber Jesus hat garantiert, dass im Himmel in seiner Ewigkeit einmal alles Leid und alle Krankheit überwunden sein wird. In Jesaja 35, also im Alten Testament, steht, dann werden die Augen der Blinden aufgetan werden. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan werden. Und das gilt für Sie auch, wenn Sie ihm glauben. Und in Offenbarung 21 steht, was dann noch passieren wird. Dann wird Gott abwischen alle Tränen von ihren Augen. Egal, ob die Augen vorher blind waren oder normal gesehen haben. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und 1. Johannes 3 sagt, und dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Sie werden ihn sehen, wie er ist. Bis dahin, bis zu diesem Tag, ist das Entscheidende nicht, ob wir körperlich sehen können, so sehr wir uns das natürlich wünschen. Aber viel, viel wichtiger ist, dass wir Jesus erkennen, dass wir ihn finden. Dann ist unsere schlimmste Blindheit geheilt. Und darum schließe ich mit diesem Mann, von dem Wilhelm Busch erzählt, der Essener Jugendpfarrer, wie er so als junger Pfarramtsanfänger einen ganzen Vormittag durch seinen Stadtbezirk da im Ruhrgebiet gegangen war und wie er ziemlich enttäuscht war. Er sagt, ich bin hundemüde, ehrlich gestanden auch ein bisschen verzagt. Überall fand ich kühle Ablehnung des Evangeliums. Ich fand Menschen, die von 1000 Sorgen beschwert sind, die eine große Sorge nicht mehr haben, wie sie gerettet werden. Herzen voller Bitterkeit und Not, dass sie überhaupt nicht mehr hören konnten, was ich ihnen sagen wollte. Und da hinten in dem dunklen Hinterhaus, da soll ein alter, blinder Mann wohnen. Ich habe fast keine Kraft und keinen Mut mehr zu diesem Besuch. Was wird der es klagen? Was wird der es schimpfen? Aber dann fasse ich mir doch ein Herz, überquere den kleinen, dunklen Hof und betrete die düstere Korbmacherwerkstatt. Langsam gewöhnen sich meine Augen an die Dunkelheit. Und da hinter Bergen von Körben und zerbrochenen Stühlen erhebt sich ein alter Mann. Als er steht, sehe ich, dass er eine stattliche Erscheinung ist. Erloschene Augen richten sich fragend auf mich. Guten Tag, ich bin der neue Pfarrer der Gemeinde, sage ich. Da geht ein freundliches Lächeln über sein Gesicht. Höflich lädt er mich zum Niedersetzen ein, auf einem niedrigen Hocker. Und ich bitte ihn, ein bisschen aus seinem Leben zu erzählen. Ja, und dann kommt ein großes Staunen über mich. Kein Klagen höre ich von ihm, kein Schimpfen. Im Gegenteil, der alte Mann erzählt mir, wie viel Barmherzigkeit ihm Gott in seinem Leben getan hatte. Und je länger er spricht, desto mehr wird sein Erzählen ein fröhliches Loben des großen Gottes, der durch Jesus, unseren Retter, sein Vater geworden sei. Und als ich gehen will, bittet er: Herr Pfarrer, ich hab noch einen Wunsch. Lesen Sie mir bitte noch einmal meinen Lieblingspsalm vor, dem Psalm 34. Ich ziehe meine Bibel raus und fange an zu lesen. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Die auf ihn sehen, werden erquickt. Und ihr Angesicht wird nicht zuschanden. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechten. Und alle, die auf ihn trauen, werden keine Schuld haben. Und immer noch lässt er mich nicht gehen. Herr Pfarrer, wir müssen noch einen Vers zusammen singen. Mit sicheren Bewegungen räumt einen ganzen Berg Weiden und Körbe beiseite und dann kommt ein kleines Harmonium zum Vorschein, das er sorgfältig mit einem roten Tuch zugedeckt hat, und jetzt sitzt der alte Mann vor dem Harmonium. Und sicher gleiten seine Finger über die Tasten, und während seine blinden Augen aussehen, als schauten sie bereits in die Ewigkeit, fängt er mit kräftiger Stimme an zu singen, weil denn weder Schluss noch Ende sich in Gottes Liebe findet. Ach, so heb ich meine Hände zu dir, Vater, als dein Kind. Bitte wollst mir Gnade geben, dich aus aller meiner Macht zu umfangen, Tag und Nacht, hier in meinem ganzen Leben, bis ich dich nach dieser Zeit lob und lieb in Ewigkeit. Und Busch sagt: Erschüttert stand ich da. Hier saß ein armer, blinder Mann und lobte Gott. Und mir fiel eine biblische Begebenheit ein, als Salomo den Tempel einweihte. Heißt es, da konnten die Priester nicht im Haus des Herrn stehen, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus erfüllte. So ähnlich ging es mir hier. Und als er ausgesungen hatte, verließ ich still die Werkstatt. Herr Jesus Christus, danke, dass du derselbe bist heute wie damals in Bethsaida an diesem besonderen Tag, als du diesem Blinden begegnet bist. Herr, wir brauchen es auch, dass du uns die Augen öffnest. Egal, ob wir schon auf dem Wege mit dir sind oder noch davor stehen. Aber danke, dass du dich nahbar gemacht hast, dass du dich zugänglich gemacht hast und dass das nach deiner Auferstehung nicht anders geworden ist. Dass du zugänglich bist auch für uns und dass du uns aufforderst und einlädst, dich anzurufen. Und dass du auch uns dieses Versprechen gibst: Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Herr, wir danken dir dafür, dass du so mit uns umgehst. Und wir loben dich von ganzem Herzen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.